SRF 3.
Gewalt an Frauen. Der französische Präsident will nicht, dass Frauen in Frankreich in Angst leben müssen. Macron kündigt einen Aktionsplan an. Vernachlässigte Halbinsel oder warum es Ägypten nicht gelingt, den Terror auf dem Sinai zu stoppen. Ein Gespräch. Crowdinvestment oder was taugt die Suche nach Mikroinvestoren im Internet, um das eigene Unternehmen zu finanzieren? Auf diese Fragen gibt's gleich Antworten im Info 3. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Nun aber zuerst in die Nachrichtenredaktion. Damian Rast hat die Meldungen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein Programm angekündigt, um den Kampf gegen die Gewalt an Frauen zu intensivieren. Unter anderem wolle die Regierung die Verjährungsfrist bei sexueller Gewalt an Minderjährigen von 20 auf 30 Jahre anheben, sagte Macron am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Und für die Opfer müsse es eine bessere Betreuung geben. Der Präsident erinnerte daran, dass letztes Jahr in Frankreich 123 Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Ehemännern getötet worden seien. Insgesamt seien 225.000 Frauen Opfer von physischer oder sexueller Gewalt durch ihre Partner geworden. Die Parlamentswahlen vom 21. Dezember in Katalonien sollen eine Abstimmung werden über die Unabhängigkeit der Region von Spanien. Das erklärte der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont in seinem Exil in Belgien. Die Wählerinnen und Wähler könnten ausdrücken, ob sie das Eingreifen der Zentralregierung in Madrid gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen billigen würden oder nicht. Puigdemont präsentierte an einer Medienkonferenz in Brügge seine eigene Kandidatur und die der Bewegung Zusammen für Katalonien. Derweil prüft die belgische Justiz nach wie vor, ob Puigdemont an Spanien ausgeliefert werden solle. In Simbabwe hat ein oberinstanzlicher Richter die Intervention der Armee gegen den früheren Präsidenten Robert Mugabe für legal erklärt. Es habe sich nicht um einen Putsch gehandelt. Das Militär habe mit der Festnahme Mugabes und dessen Frau lediglich sichergestellt, dass keine Person ein Exekutivamt übernehmen könne, die dazu nicht legitimiert gewesen sei. Der langjährige Machthaber Mugabe hatte seine Ehefrau Grace als Nachfolgerin vorgesehen. Nach dem Machtwechsel von Mugabe zu Emmerson Mnangagwa muss sich der frühere Finanzminister Ignatius Chombo vor Gericht verantworten. Laut seinem Anwalt wird ihm Korruption vorgeworfen. Das Militär hatte ihn und weitere ranghohe Politiker festgenommen. In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind Hilfsgüter mehrerer Organisationen eingetroffen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP landeten am Morgen auf dem Flughafen der Stadt Transportflugzeuge des Kinderhilfswerks UNICEF sowie des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und des Welternährungsprogramms. Das Militärbündnis, das von Saudi-Arabien angeführt wird, hatte Anfang November die Einfuhr von Hilfsgütern nach Jemen verboten. Rund eine Woche später hob das Bündnis die Blockade allerdings teilweise wieder auf Druck der internationalen Gemeinschaft. Der Eishockey-Club Biel hat seinen Trainer Mike McNamara entlassen. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe der Verwaltungsrat diesen Entscheid heute früh getroffen. Als Grund für die Entlassung nannten die Bieler die zuletzt ungenügenden Resultate. Das Wetter heute fällt ab und zu Niederschlag. Im Westen gibt es Auflockerungen. Die Schneefallgrenze sinkt am Abend bis in tiefe Lagen. Morgen gibt es im Norden ein Gemisch aus Wolken, sonnigen Phasen und lokalen Schneeschauern. Die Temperatur erreicht 4 Grad. Im Süden scheint bei maximal 12 Grad die Sonne. Es weht böiger Nordföhn.
Info 3 Abend.
Es war ein fürchterlicher Anschlag, einer der schlimmeren in der jüngeren ägyptischen Geschichte. Beim Massaker gestern auf einer Moschee auf der Sinai-Halbinsel starben über 300 Menschen. Während des Freitagsgebets stürmte offenbar ein Terrorkommando die Moschee. Die Attentäter zündeten mehrere Bomben und nahmen auch die Menschen unter Feuer, die in Panik Deckung suchten oder zu flüchten versuchten. Ich habe die Journalistin Astin Frevel in Kairo gefragt, gibt es schon eine Spur, wer hinter dem Attentat stecken könnte?
Es gibt noch keine offizielle Bekennung, aber es ist so, dass alle Anzeichen weisen auf eine dschihadistische Gruppierung hin, die schon lange auf dem Sinai aktiv ist und die sich 2014 dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hat.
Auf dem Sinai griffen Extremisten bisher vor allem Polizisten oder Armeeangehörige an. Warum denn jetzt Betende?
Das ist ganz klar eine Ausweitung des Kampfes, weil bis jetzt waren es vor allem staatliche Institutionen und jetzt trifft es auch die Bevölkerung. Früher waren es Christen zum Teil und jetzt betrifft es Muslime, das heißt, es betrifft letztlich 90% der ägyptischen Bevölkerung.
Nach jedem Attentat erklärt der ägyptische Präsident Sisi, er wolle den Terrorismus auf dem Sinai komplett ausrotten. Warum gelingt ihm das nicht?
Das Problem auf dem Sinai ist ein sehr altes, das geht mehrere Jahrzehnte zurück. Nach der Rückgabe des Sinais von Israel im Jahr 1982 wurde die Region bewusst vernachlässigt. Man hat den lokalen Beduinen nicht getraut. Man hat gesagt, sie seien nicht staatstreu, würden immer noch mit Israel zusammenarbeiten. Und in dieses staatliche Vakuum sind Extremisten gegangen. Es gab ja auch Anschläge in der Region im Jahr 2004 und 2006. Und 2013, nach der Entmachtung der Islamisten, gab es auch eine politische Begründung als Rache gegen den Staat. Dann kam Hilfe dazu aus dem Irak und Syrien vom IS. Und darum hat sich der Kampf in den letzten Jahren intensiviert. Genauso intensiviert hat die Regierung ihren Kampf mit dem Militär. Das Militär ist dort massiv präsent und es gibt fast täglich Meldungen von Toten. Die Regierung sagt dann immer Terroristen. Es betrifft aber auch viele Menschen aus der Bevölkerung. Der ganze Kampf führt dazu, dass die wirtschaftlichen Grundlagen der Region noch schlechter werden. Es gibt viel Wut und das ist auch ein Nährboden, dass in der lokalen Bevölkerung diese dschihadistischen Gruppierungen zum Teil Unterstützung gewinnen.
Aber jetzt müsste ja eigentlich Ägypten alles daran und alles Interesse daran haben, die lokale Bevölkerung, also die Beduinen, wie Sie sagen, auf dem Sinai auf ihre Seite zu ziehen.
Das versucht man, das ist zum Teil auch ein gefährliches Spiel, weil der IS zum Teil genau solche Beduinenstämme angreift. Also er gestern war zum Beispiel auch so einer, der Stamm, von dem man gesagt hat, er arbeite mit der Regierung zusammen. Und von den Entwicklungsprogrammen, die werden irgendwo in Kairo ausgearbeitet. Die lokale Bevölkerung ist nie involviert und tatsächlich spricht man seit Jahren davon, aber passiert vor Ort ist nicht viel.
Das heißt, der Sinai wird einfach ein bisschen ausgestoßen und als Sperrgebiet erklärt.
Das ist jetzt so. Es ist seit einigen Jahren ist es No-Go-Area. Also es dürfen nur die Einheimischen dorthin. Man ist für alle Informationen, auch darüber, wie der Kampf wirklich geführt wird, ist man auf offizielle Quellen angewiesen. Unabhängige Informationen aus dieser Region gibt es praktisch nicht.
Sagt Astrid Frevel. Sie ist freie Journalistin und lebt in Kairo.
Info 3 Abend.
Die Geschäftsidee ist vielleicht am Biertisch entstanden, daraus wurde mehr und dann ernst. Wer ein Start-up gründen will, ein Unternehmen, das wachsen soll und dereinst möglichst viel abwerfen, braucht neben der guten Idee vor allem eines, nämlich Geld. Wenn man Glück hat, kann man es sich im persönlichen Umfeld besorgen oder man setzt auf die Banken. Doch diese sind nicht mehr so freizügig wie auch schon. Der dritte Weg, der führt ins Internet. Das Zauberwort da heißt Crowd Investing. Möglichst viele Kleinanleger, also ein ganzer Schwarm davon, investiert ein bisschen was ins neue Start-up und hat dann im Erfolgsfall auch ein bisschen was davon. Was kann Crowd Investing und was nicht? Dario Pelosi hat sich mit dieser Frage beschäftigt.
Christoph Inauen ist Mitbegründer von Choba Choba. Der Kakaoexperte verkauft zusammen mit peruanischen Kakaobauern Schokolade zu fairen Preisen. Um sein Unternehmen zu finanzieren, hat er auf Geld aus der Crowd gesetzt, auf unzählige Kleinanleger, die via Internet in seine Idee investierten. Davon profitiere er gleich doppelt. Einerseits entstehe so eine Community, die seine Ideen und Ideale weiter verbreiten. Und gleichzeitig
Investoren werden zu Kunden. Und klar, der ganzen Konsumentenkundenakquisition ist wie ein Teil von diesen Crowd-Financing-Kampagnen.
Da nickt Ralf Beck, der Wirtschaftsprofessor aus Düsseldorf, ist überzeugter Crowd-Investor. Man müsse aber klar unterscheiden zwischen Crowdfunding, um einer Idee Flügel zu verleihen, oder einem Investment, wo es auch eine Rendite braucht.
Ich als Anleger würde sagen, so zwei Drittel ist, habe ich den Gewinn-Rendite-Gedanken dahinter und ein Drittel das Gutmenschentum.
Crowdinvesting berge gewisse Risiken. Man müsse das Geld, das man investieren wolle, gut verteilen.
Wenn man jetzt beispielsweise 2000 Franken investieren will, dann nicht in ein oder zwei Projekte, sondern lieber in 10 Projekte. Das ist fast immer möglich, dass man auch schon mit relativ geringen Beträgen in die Projekte reingehen kann.
Die Rechnung dahinter, jene Unternehmen, die durchstarten, machen die Verluste der Projekte wett, die Schiffbruch erleiden. Ein ähnliches Modell wie bei einem Fonds, sagt Ralf Beck, einfach mit mehr Arbeit, dafür ohne Gebühren. Dazu komme, die Banken seien durch ihre Regulierungen und Strukturen derzeit gar nicht in der Lage, solche Start-ups zu finanzieren. Deshalb brauche es auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Crowdinvesting stecke zwar noch in den Kinderschuhen, habe aber großes Potenzial, ist auch Vermögensverwalter Christian Speckhardt von Responsibility überzeugt. Es brauche noch mehr Erfahrungen, um zu wissen, was Crowdinvesting leisten kann und was nicht. Dann werden mehr Unternehmen sich aus einem Mix von Bankkredit und Geld aus der Crowd finanzieren.
Ich denke nicht, dass das ein Thema ist für die nächste Generation. Ich denke, das werden wir in den nächsten 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich erleben.
Chuba-Chuba-Mann Christoph Inauen stößt mit seinem Finanzierungsmodell via Internet aber bereits jetzt an Grenzen. Damit er sein Geschäft weiter vorantreiben kann, erwägt er nun doch, bei den Banken anzuklopfen.
Ja, klar, es gibt in der Schweiz Regulatorien und das heißt, dass wir nicht mehr als 1 Million Franken aufnehmen können von der Crowd. Und das heißt, dass diese Art der Aufnahme von Kapital ist beschränkt. Und so stoßen wir an die Grenze, wo wir dann irgendwann wahrscheinlich auf die Banken zurückgreifen müssen.
Das tue schon etwas weh, denn eine Bank könne ihm zwar das Geld geben, aber nicht gleichzeitig auch eine Community bieten von Kundinnen und von Botschaftern seiner Idee für fairen Handel.
Das war Info 3 am Samstagabend. Online gibt's uns unter srf.ch/news oder auf der SRF Play App. Im Studio heute Julia Bilino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.